Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschonergemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wer von euch kennt Uli Hoeneß? Ein paar wenige? Zumindest den Namen schon mal gehört oder gelesen. Er ging ja die letzten Wochen und Monate, ging dieser Name durch die Presse, Nachrichten, Fernsehen, Zeitungen. Und zwar aufgrund der sportlichen Leistungen, die Uli Hoeneß mit FC Bayern erreicht hat. Zumindest, das war ein Teil der Schlagzeilen. Die anderen Schlagzeilen, die waren viel emotionaler und haben die Menschen viel mehr bewegt. Nämlich, dass Uli Hoeneß am Anfang des Jahres oder März zugegeben hat, ich habe Steuern hinterzogen. Und er hat sich selber angezeigt. Und dann waren die Nachrichten voll mit Hypothesen. Es war von Hunderten von Millionen Euro die Rede, die er am Staat vorbei hinterzogen hat, angelegt. Dann war mal von 3 Millionen die Rede, mal von 5 Millionen, dann wieder von 100. Alle haben spekuliert, aber keiner wusste etwas. Und die Leute haben geschrien, fast so wie in dem Text, den wir gehört haben, hier, es steinigt ihn. Wie kann man nur? Klar, er hat einen Fehler gemacht. Er hat vorher viel über Moral geredet, über andere Menschen, konnte es nicht nachvollziehen, wie man das machen kann und muss dann selber plötzlich an die Öffentlichkeit reden, sagen, ich war nicht besser. Ein Erfolg dieses Bekenntnis von Uli Hoeneß ist, dass unser Staat momentan sehr viel Selbstanzeigen bekommt von Steuerhinterziehern, die jetzt plötzlich das zugeben und versuchen da ihren Fehler vielleicht wieder gut zu machen. Auf der anderen Seite geben viele auch zu und sagen, solange es in Deutschland so ist, dass wenn man einen Fehler zugibt, sofort geschrien wird, weg mit ihm oder sperrt ihn ein oder der hat keine zweite Chance verdient. Solange in Deutschland so eine Mentalität herrscht, getraut sich auch keiner mehr etwas zuzugeben. Vorgestern hat Jan Ullrich zugegeben, der Radfahrer, der die Tour de France vor zig Jahren mal gewonnen hat. Ich habe gedopt damals. Vermutet haben es schon viele, gewusst haben es anscheinend auch viele, aber er hat es nie zugegeben. Vorgestern hat er sich dann erklärt und gesagt, ja, ich habe damals gedopt, und zwar Blutdoping. Also mein eigenes Blut einem Arzt abgegeben, das wurde dort konserviert, vermehrt, und das habe ich dann wieder spritzen lassen. Und dadurch hatte ich mehr Blut im Körper und konnte ausdauernder Radfahren. Aber ich habe keine Medikamente genommen. Was geht jetzt durch die Presse? Dieses Bekenntnis von Jan Ullrich geht zu kurz. Von wegen nur Blutdoping. Er soll doch das andere auch alles zugeben. Hat er eine zweite Chance? Ja oder nein? Darum geht's. In unserem Text, den wir heute gehört haben vorhin und den wir miteinander bedenken wollen. Wolfgang hat ja schon eine Richtung gelegt mit diesem Reden über andere, mit diesem Urteilen und Verurteilen. Aber ich habe dieser Predigt eine andere Überschrift gegeben. Und zwar, was Menschen verändert. Was Menschen verändert, weil sie eine zweite Chance bekommen. Darum geht's eigentlich. Und jetzt gucken wir mal, ob der Text hier funktioniert, dieses Gerät hier funktioniert. Matthias, welche Taste drücke ich jetzt zuerst?
Nach rechts.
Ha! Was Menschen verändert. Wir haben den Text gehört, es geht los mit Jesus kommt in den Tempel und die Volksmassen kommt hin und Jesus lehrt. Und wenn Jesus lehrt, dann ist es immer eine Art Provokation, eine Herausforderung der Leute, die zuhören. Also wenn Jesus gelehrt hat, dann konnte man nicht einfach nur dabei sitzen und zuhören und abnicken, sondern die Lehre von Jesus hat immer eine Reaktion gefordert. Und er lehrt. Er erzählt den Menschen, er berichtet den Menschen mal über Gott. Er bringt ihnen Theologie, das Wort über Gott. Er lehrt sie, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und wie steht jetzt diesem herrlichen Schöpfergott, dem Herrscher über Himmel und Erde, dem König, dem Herrscher Israels, wie steht dem der Mensch gegenüber? Wie ist das Verhältnis von Gott zu Mensch, von Mensch zu Gott? Wie hat sich Gott den Menschen gedacht? Was hat der Mensch daraus gemacht? Und wenn Jesus seinem Volk ein bestimmtes Gottesbild vermittelt und dem gegenüber ein bestimmtes Menschenbild stellt, dann ergeben sich daraus immer Konsequenzen für das persönliche Leben. Wenn jemand sagt, ich gehöre zum Volk Gottes, dann ist es normal, dass er nach den Regeln und den Geboten Gottes lebt. Und dann kann er auch das in Anspruch nehmen, was Gott verheißt und verspricht. Mit Gott leben hat Konsequenzen. Und das stellt Jesus in den Mittelpunkt seiner Theologie, seiner Lehre, seines Gottesbildes, seines Menschenbildes. Und daraus ergibt sich für ihn dann auch die Ethik. Der gelebte Glaube. Aus seinem Gottesbild und seinem Menschenbild. Und das in Zusammenhang gebracht, ergibt sich für Jesus der gelebte Glaube. Wir würden heute sagen, das ist dann seine Ethik, seine Moral, wie man leben soll. Das ist nicht die Frage, wie man leben kann, sondern wie man leben soll. Und deswegen ist die Botschaft von Jesus auch in seiner Lehre immer gewesen, kehrt um, tut Buße. Den Weg, den in eurem Leben eingeschlagen habt, ist nicht in Ordnung. Der führt in die Irre, der geht, kommt ans falsche Ziel. Ihr kommt nicht dahin, wo ihr hin sollt. Aber in dieser Botschaft, kehrt um, tut Buße, steckt doch schon, es ist nicht endgültig, was ihr gelebt habt und gemacht habt, sondern es gibt eine zweite Chance. Jesus lehrt und das provoziert Widerspruch bei den Zuhörern, vor allen Dingen bei den gebildeten Leuten, die meinen, Moment mal, wir haben doch ein ganz anderes Verständnis von Bibel, wir haben ein ganz anderes Verständnis von den Geboten, wir haben ein ganz anderes Verständnis von Leben und von Gerechtigkeit als das, was Jesus lehrt. Sie kommen zu Jesus immer wieder mit dem Ja, aber. Ja, Jesus, eigentlich klingt deine Botschaft ja ganz gut, aber... Aber wenn du recht hast, wo bleibt denn dann das Gesetz? Wo bleibt denn dann die Gerechtigkeit? Wo bleibt denn dann Gottes Ehre? Wenn du den Menschen eine zweite Chance gibst, dann haben wir doch eigentlich uns beschränkt, viel zu arg beschränkt. Und es hätte ja anscheinend nicht sein müssen. Das ist der Ausgangspunkt. Jesus lehrt und jetzt kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer jungen Frau zu Jesus und sagen, hier, die haben wir gerade erwischt beim Ehebruch. Und im Gesetz steht, Ehebrecher sollen getötet werden. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ob das gesteinigt, so wie es dort steht, stimmt. Später wurden die dann erwürgt und erdrosselt. Es gibt verschiedene Lehrmeinungen auch da. Aber es steht da, sollen getötet werden. Aber warum gerade jetzt Pharisäer und Schriftgelehrte? Zuerst einmal hier, der von euch aus gesehen Rechte, das ist ein Schriftgelehrter. Die kennen sich im Wort Gottes, im Gesetz, in der Tora sehr gut aus und haben dann auch dazu immer wieder ihre Kommentare geschrieben, ihre Auslegungen, so wie sie das Gesetz verstehen, um es selber zu lehren. Schriftgelehrte, das sind die, die vielleicht so argumentieren können. Es ist doch alles ganz klar. Da kommt jemand mit einem Problem zu einem Schriftgelehrten, beschreibt ihm das Problem, erklärt ihm das Problem und dann kriegt er als Antwort eine Bibelstelle gesagt. Ist doch alles ganz klar und ganz einfach. Da steht's doch. Und dann können die Leute nach Hause gehen mit dieser Bibelstelle. Ist doch alles ganz klar. Es steht doch alles schon in der Bibel. Ist doch alles ganz einfach. Mach doch einfach das, was da steht. Hilft das jemandem, wenn er Probleme hat? Ist doch alles ganz klar und einfach. Oder vielleicht der Pharisäer. Die Pharisäer, das waren dann welche, die nach außen hin ein sehr frommes Leben geführt haben. Da konnte man nichts ankreiden. Denen konnte man nichts vorwerfen. Die hatten eine gute Fassade aufgebaut, ein gutes Drumherum, aber keiner wusste, wie es dahinter aussieht. Das Motto bei den Pharisäern war, oh, rot sieht man schlecht, hä? Wenn doch alle nur so leben würden wie ich. Wenn doch alle nur so leben würden wie ich, dann gäb's keine Probleme, dann gäb's keine Schwierigkeiten, dann wäre das Miteinander gut und in Ordnung und dann würde doch alles laufen und flutschen. Die Leute sollen mich als Vorbild nehmen und es mir nachmachen, dann ist alles gut. Wenn nur alle so wären wie wir. Ich weiß nicht, ob wir uns das so auf die Fahne schreiben würden und wünschen würden, alle sollen so sein wie wir. Wenn alle nur so leben würden wie wir, dann wäre es gut. Die Pharisäer waren der Meinung, sie machen alles richtig, ihnen kann nichts passieren. Oder auch das, was der andere verkehrt macht, das kann mir nicht passieren. Da stehe ich drüber. Da, in dem Bereich, habe ich überhaupt keine Probleme. Und jetzt haben die beiden, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ein Problem. Und das merken die Menschen, die mit ihnen zu tun haben, ganz deutlich. Diesen beiden Gruppen geht es nur um die Formalien, um die Formalitäten. Denen geht es nur um die Form, um das Drumherum. Denen geht es nicht um den Menschen. Denen geht es nur darum, dass dem Gesetz Genüge getan wird. Da wird nicht gefragt, wer bist du? Was kannst du? Da wird nicht gefragt, warum hast du das gemacht? Da wird nicht gefragt, wie kann ich dir helfen? Sondern einfach Schublade auf, du bist, du hast, Schublade zu und da bleibst du drin. Das, was du einmal getan hast, das bestimmt dich dein ganzes Leben lang. Die beiden Gruppen, die haben die Bedeutung des Gesetzes nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, warum hat Gott eigentlich seine Gebote und seine Regeln gegeben. Es geht nicht um das Gesetz. Es geht nicht darum, dass das Gesetz gehalten werden muss. Das Gesetz hat nichts davon, wenn es gehalten wird oder gebrochen wird. Sondern beim Gesetz geht es um den Menschen. Der Mensch muss geschützt werden. Dem Menschen muss ein Rahmen gesteckt werden, damit sein Leben gelingt. Es geht um den Menschen. Und Gott ging es immer darum, den Menschen zu kennen, dem er sein Gebot gibt. Und darum werden in der Bibel immer wieder Namen erzählt. Ganze Kapitel nur mit Namen. Und Gott sogar sagt hier, ich kenne dich mit deinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das interessiert die Schriftgelehrten und die Pharisäer nicht. Du bist, du hast. Vielleicht kann man das, was die beiden Gruppen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer hier in diesem Text prägt, mit diesen zwei Sätzen zusammenfassen. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wenn es nur darum geht, Gerechtigkeit zu fordern, dass alle sich richtig verhalten und man einen Maßstab anlegt und sagt, da steht geschrieben und du hast versagt. Wenn es nur darum geht, dann werden wir hart und unerbittlich, weil das Gesetz erfüllt werden muss. Dann steht das Gesetz über dem Menschen. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Wenn ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn ich von mir überzeugt bin, zu wissen, wie man Bibelstellen richtig auslegt und wie man sich richtig zu verhalten hat, dann suche ich beim anderen den Fehler. Dann geht es mir darum, dass der andere so lebt, wie ich es haben will. Und dann suche ich. Aber das verändert keine Menschen. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart, Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Und so bringen die beiden, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die junge Frau zu Jesus. Aber nicht, weil es ihnen darum geht, jetzt eine Antwort zu bekommen, sondern ihre eigentliche Absicht ist es nämlich, jetzt Jesus in die Pfanne zu hauen. Jesus, wie antwortest du jetzt? Der Fakt ist klar. Es steht geschrieben. Wenn du uns jetzt Recht gibst und sagst, jawohl, steinigt diese Frau, bringt sie um, dann hast du bei den Leuten verloren. Dann brauchst du mit deiner Botschaft der Barmherzigkeit und der Gnade und der Liebe Gottes nicht mehr kommen. Du hast dich dann bei den Leuten unglaubwürdig gemacht. Also wenn du uns Recht gibst, dann bist du bei den Menschen unten durch. Wenn du uns aber nicht Recht gibst, wenn du ein Hardliner bist, ja, so ein Hardline-Gesetz steht geschrieben, harte Linie durchziehen, dann hast du bei den Leuten verloren. Die wollen eigentlich was anderes hören. Bleibst du aber bei deiner Linie und wirst zum Wohltäter, mit deiner Botschaft der Gnade und der Barmherzigkeit, dann widersprichst du Mose und dem Gesetz. Und dann können wir dich anklagen als Gotteslästerer. Jesus, wie kommst du jetzt da eigentlich raus? Und dann geht Jesus hin und relativiert erstmal diese Sünde, dieses offensichtliche schwere Verbrechen, das diese Frau da begangen hat. Er relativiert ihre Sünde. Er nimmt zuerst einmal den anderen so die Munition aus dem Lauf und sagt, okay, wenn ihr darüber reden wollt, dann stellen wir das Ganze mal auf eine andere Basis. Es geht nicht, dass ihr euch über die Sünde unter dem negativen Verhalten der anderen profiliert. Weil es gibt immer Leute, die schlechter leben als ihr. Es gibt immer Leute, die andere Fehler machen und mehr Fehler machen als ihr. Da kann man immer auf die anderen zeigen und steht selber besser da. Auf dieses Niveau lässt sich Jesus nicht hinab. Und er holt auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer von diesem hohen Ross herunter und sagt, nee. Ihr profiliert euch nicht über die Fehler der anderen. Weil es steckt in uns Menschen so drin, dass wir uns versuchen, selbst zu beruhigen oder selber gut zu machen, indem wir vielleicht auch eine Liste, eine Hierarchie aufbauen, was sind die schlimmsten Sünden, die schwersten Sünden und dann so eine Art Abstufung. Nur das Gemeine und das Gefährliche daran ist, wir nehmen immer die als die schlimmsten und die schwersten Sünden, wo wir am wenigsten gefährdet sind. Und die, die wir bei uns selber entdecken als Gefährdung, die kommen dann ganz weit unten. Die, die wir bei den anderen sehen, sind ganz oben. Und die, die wir bei uns sehen, ganz weit unten. Die sind dann nicht so schlimm. Und da kann jetzt jeder bei sich selber mal nachdenken, wie ist so meine interne Wertung, die ich selber habe. Vielleicht gehen wir auch an manchen Punkten hin und geben dann Sünde oder Schuld vielleicht nur andere Namen. Das sind so die Paradebeispiele. Da wird aus Geiz Sparsamkeit zum Beispiel. Und Jesus geht auf dieses Spiel nicht ein. Für ihn gibt es nur eine Sünde. Für ihn gibt es nur eine einzige Sünde und das ist die Gottverlassenheit, die sich darin zeigt, wenn ein Mensch das Gesetz bricht. Für ihn gibt es nur diese eine Sünde, sagt hier, das ist der Bruch des Gesetzes, egal auf welcher Ebene. Egal wie anscheinend schwerwiegend und wie offensichtlich. Es gibt nur eine Sünde und die ist, man bricht das Gesetz, weil man Gott nicht ernst nimmt und nicht mit Gott lebt. Da gibt es keine Abstufung, keine Hierarchie, kein schwer und kein leicht, sondern nur Bruch des Gesetzes. Jesus relativiert die Sünde und stellt damit die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf die gleiche Stufe mit dieser Ehebrecherin. Und das lässt sich keiner gefallen, vor allen Dingen keiner, der selbstgerecht ist und von sich selbst überzeugt ist. Das lässt man sich nicht gefallen und genauso reagieren auch die Pharisäer und Schriftgelehrten dann. So nicht Jesus. Das steckt so drin, wenn er dann reagiert und am Boden sich niederkniet und schreibt. Wir wissen nicht, was er schreibt. Aber zumindest hat das Erste, was er dann schreibt, die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten provoziert. Sie sagen, nee, Jesus. Wir haben dich gefragt, was mit der Ehebrecherin geschieht. Das ist unser Thema. Du musst den Spieß nicht umdrehen und plötzlich uns mit hineinnehmen ins Boot. Weil Jesus den Spieß umdreht und die Ankläger mit hineinnimmt ins Boot, wehren sie sich. Aber Jesus, so nicht. Es geht doch gar nicht um uns, sondern es geht doch ums Gesetz. Es geht doch um die Schuld, es geht ums Urteil. Und so macht Jesus aus dieser rechtlichen Frage der Ankläger eine sittliche Frage. Er macht aus der rechtlichen Frage eine sittliche Frage, steht es euch überhaupt zu urteilen? Steht es euch überhaupt zu urteilen? Erfüllt überhaupt die Anforderungen und die Voraussetzungen, ein Urteil zu fällen über diese Frau? Wer darf denn ein Urteil fällen? Entweder jemand, der in ein Amt als Richter eingesetzt wird, dann hat er eine bestimmte Position. Der darf dann auch selber Fehler machen. Fehler in seinem Leben haben, aber er hat das Recht bekommen zu urteilen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer hatten das Recht nicht. Sie waren nicht als Richter eingesetzt. Also, wenn ihr dann schon urteilen wollt, dann müsst ihr auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn ihr aus Eigeninitiative urteilen wollt, dann bitteschön müsst ihr schon schuldlos und fehlerlos sein. Sonst habt ihr kein Recht, diese Frau zu verurteilen. Erfüllt ihr die Anforderungen, um andere zu verurteilen? Aus der rechtlichen Frage wird eine sittliche Frage, die letztendlich auch Jesus dann für sich selber in Anspruch nimmt als der Messias. Er sagt von sich selber, ich bin nicht gekommen, zu richten, sondern zu suchen. Er ist nicht gekommen zu richten, sondern zu suchen und die Menschen gerecht zu sprechen, ihnen das Heil zu bringen. Und so macht Jesus aus dieser Massenbewegung, da kommen viele Leute auf ihn zu mit einer einzigen, die einen Fehler gemacht hat, so macht Jesus aus der Massenbewegung eine persönliche Angelegenheit. Er stellt letztendlich jedem Einzelnen die Frage, bist du bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, welche Konsequenzen das jetzt hat? Ein paar Monate her, da hat im Internet jemand auf Facebook zu einer Party eingeladen, hat eine falsche Taste gedrückt, dann kamen anstelle der 100, die sie einladen wollten, 3 oder 5.000. Und hat dann alles gelöscht, weil es dann plötzlich Chaos gab, hat diesen Account zurückgezogen und dann haben ihr Jugendliche im Internet gedroht. wir bringen dich um. Und diese junge Frau wusste sich nicht mehr anders zu helfen, in Anführungszeichen, aus lauter Angst, dann hat sie sich selber umgebracht. In der Masse kann man sowas machen. Aber Jesus sagt so, ich frage jetzt jeden Einzelnen von euch, bist du bereit, den ersten Stein zu werfen, die Verantwortung zu übernehmen für das, was jetzt am Ende rauskommt? In der Masse ist es kein Problem, das schmeißen alle gleichzeitig. Das waren damals die Menschen schon so wie heute. Aber als Erster, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn der Damm mal gebrochen ist, dann geht's schnell. Solange ein Haus steht, auch wenn es nicht bewohnt ist, aber solange alles nach außen hin noch dicht ist, die Scheiben noch ganz und alles passiert, ist kaum was. Aber sobald die erste Scheibe kaputt ist und nicht repariert wird, dann kommen die nächsten Scheiben, die eingeworfen werden. Der Erste muss die Verantwortung dafür übernehmen, es geht weiter und es hat Konsequenzen. Jesus macht aus der Massenbewegung eine persönliche Angelegenheit. Bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gehen. Es ist hier keine Aussage darüber gemacht, ob sie gehen, weil sie gemerkt haben, hoppla, wir haben auch Dreck am Stecken. Oder ob sie einfach gehen, weil sie nicht zu ihrem Ziel kamen. Sie konnten Jesus nicht bloßstellen. Dann haben sie aufgegeben, resigniert. Aber nach außen hin war die Signalwirkung doch, die gehen, weil sie nicht ohne Sünde sind. Das haben die Leute gesehen. Und mit diesem Bekenntnis mussten dann die Schriftgelehrten und die Pharisäer leben. Und was macht Jesus? Oh, halt, er war ja hier, ganz unten. Und jetzt handelt Jesus als Messias. Alle sind weg, alle Ankläger sind weg, keiner wollte sich zum Richter aufspielen. Und jetzt zeigt Jesus sein messianisches Verhalten. Jesus hält sich an seinen Auftrag und ich lese es doch mal, Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus hält sich an seinen Auftrag zu retten, den Menschen eine zweite Chance zu geben. Er hätte zwar das Recht gehabt, er wäre sündlos. Er hat keinen Fehler gemacht. Und er wird auch später von Gott als Richter eingesetzt am Ende der Welt. Aber nicht hier. Hier kommt er als der Messias, der die Menschen einlädt, umzukehren, Buße zu tun und ein neues Leben mit Gott zu wagen. Er handelt als Messias. Aber er macht aus dem Unrecht kein Recht. Er redet das, was passiert ist und was die Frau getan hat, nicht schön. Er redet es auch nicht klein. Er legalisiert es auch nicht. Unrecht bleibt Unrecht. Schuld bleibt Schuld. Sünde bleibt Sünde. Auch wenn Jesus dieser Frau eine zweite Chance gibt. Er fordert von ihr eine Lebensveränderung. Was du bisher getan hast, das ist Sünde. Dieser Ehebruch ist Sünde. Aber jetzt fange ein neues Leben an. Lebe jetzt in Zukunft anders. Das ist ein Angebot von Jesus, das er dieser Frau macht. Da ist nicht die Rede davon, dass ihre Schuld vergeben ist. Da ist nicht die Rede davon, dass diese Frau es zugegeben hat und Buße getan hat und um Vergebung gebeten hat. Sondern es ist der Zuspruch des Messias an diese junge Frau, du bekommst von mir eine zweite Chance. Das, was bisher war, ist Sünde und Schuld und jetzt lebe anders. Fange ein neues Leben an. Er gibt die Chance zu einem Neuanfang, zu einer Lebensänderung und er verbindet Wahrheit und Liebe. Auch da ein Zitat, das habe ich jetzt hier nicht drauf. Liebe ohne Wahrheit bessert nicht. Das ist ja die Angst gewesen dieser Schriftgelehrten und Pharisäer. Wenn nur die Liebe gilt, wenn nur die Gnade gilt und die Barmherzigkeit Gottes, dann können ja die Menschen leben und machen, was sie wollen. Das ist doch die Angst. Wenn wir mit Gnade und Barmherzigkeit versuchen, die Menschen zu einer Umkehr einzuladen, die bleiben doch dann, wie sie sind und machen immer weiter. Liebe ohne Wahrheit bessert nicht. Das war die Angst der Pharisäer und Schriftgelehrten. Auf der anderen Seite aber Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Und Jesus verbindet jetzt die Wahrheit und die Liebe. Er spricht an, was Unrecht ist. Er sagt, das war verkehrt und war falsch. Und er sagt, und jetzt lebe anders, weil ihm aber die Frau wichtig ist. Stellt euch mal vor, ihr kommt zum Arzt und der Arzt spricht euch an, begrüßt euch und sagt, ach, guten Tag, da kommt ja mein Herzinfarkt. Ach, guten Tag, hier kommt ja meine Grippe. Ach, guten Tag, hier kommt ja mein Knochenbruch. Da denkt ihr, bin ich für den nur noch ein Krankheitsfall? Definiert mich dieser Arzt nur noch über meine Krankheit? Ist doch schöner, wenn der Arzt kommt und sagt, ach, guten Tag, Herr Hecklinger. Wie geht's denn? Und ich sage, guten Tag, Herr Hecklinger, also guten Tag, Herr Knochenbruch. Jesus kombiniert die Wahrheit mit der Liebe. Er spricht an, was ist. Aber er zeigt der Frau, du bist wichtig, du kriegst eine zweite Chance. Probier's. Und das verändert Menschen. Nicht das Auftreten der Schriftgelehrten und der Pharisäer, sondern so, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Das verändert Menschen. Und das wollen wir doch eigentlich auch erreichen. Dazu hat Jesus uns beauftragt. Menschen sollen verändert werden. Das wurde auch letzten Sonntag so gesagt. Unsere Mission ist es, die Welt zu verändern und uns zu verändern, Menschen zu verändern. Das geht aber nur, wenn wir den Menschen so begegnen wie Jesus dieser Frau. Amen.